Ja, wir haben heute eine Taufe. Die Claudia soll getauft werden. Wir haben ein Lied gesungen. Unser Glaube, der macht fest an den Worten, die Gott sagt. Und darum sagen wir an dieser Stelle Worte zur Taufe. Um uns nochmal dran zu erinnern, vielleicht ja auch ganz unbekannt als Kind getauft, keinen richtigen Zugang dazu. Aber dieses Wort, was von der Taufe spricht, und was vielleicht unser Herz berühren kann und auch diesen Glauben neu auch festmachen kann. Daran sollen wir festmachen an diesem Wort. Jesus selbst sagt in Johannes 3, Vers 5, Amen, Amen, das sage ich dir, nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Zu seinen Jüngern hat Jesus dann gesagt in Matthäus 28, 19 und 20, geht nun hin zu allen Jüngern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles tun, was ich euch geboten habe. Jesus selbst also hat die Taufe gegeben und er will, dass Menschen, die an ihn glauben, auch getauft werden.
In der Pfingstpredigt sagt Petrus in Apostelgeschichte 2, 38 zu denen, die Jesus, den Gekreuzigten, als von Gott gesandten Retter erkennen und einsehen, wie sie an seinem Tod mitschuldig sind. Ändert euer Leben, lasst euch alle taufen auf den Namen von Jesus Christus, dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Diese Zusage gilt allen Menschen, die Gott zum Glauben an Jesus hinzuruft. Und in Markus 16, Vers 16 sagt der Auferstandene, wer glaubt und sich taufen lässt, den wird Gott retten. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Die Taufe ersetzt den Glauben nicht. Der Glaube als Werk des Heiligen Geistes ist und bleibt entscheidend. Wo das fehlt, nützt Taufe nichts. Auch die Taufe ist nichts, was Menschen einfach machen sollen. Auch in ihr will Gott handeln. Darum gehören Wasser und Geist, Taufe und Glaube, Zurücklassen eines alten Lebens und Stehen in einem neuen Leben immer zusammen. Darin ist Gott selbst am Werk.
Paulus hat die unverzichtbare Bedeutung des Glaubens in Galater 3 zum Beispiel Verse 24, 26, 27 betont. Da sagt er, denn aufgrund des Glaubens sollen wir freigesprochen werden. Ihr seid jetzt nämlich alle Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben an Christus Jesus verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr getauft worden seid und dadurch zu Christus gehört, habt Christus angezogen. Und im Titusbrief Kapitel 3, 5 sagt er über das rettende Werk Gottes, sondern er hat uns seine Barmherzigkeit geschenkt. Er hat uns gerettet durch das Bad, aus dem wir neu geboren werden. Denn mit diesem Bad erhalten wir das neue Leben durch den Heiligen Geist, der durch Jesus reichlich über uns ausgegossen wird. Taufe und Glaube führen in ein neues Leben. Jesus anziehen ist dafür ein Bild, es ist eben ein Leben im Vertrauen auf Jesus. Dazu gehört auch das Nächste, was zu sagen ist.
Wer getauft ist und Jesus vertraut, ist in die Gemeinde und die Gemeinschaft der Gläubigen gestellt. So zeigt es Paulus in Epheser 4, Vers 4 und in 1. Korinther 12, 13 und 17. Denn als wir getauft worden sind, wir durch den Heiligen Geist alle Teil eines einzigen Leibes geworden. Egal, ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen waren. Und wir sind alle von dem einen Heiligen Geist durchtränkt worden. Ihr seid der Leib von Christus. Jeder einzelne von euch ist ein Teil davon.
Ja, und die Claudia ist ganz mutig, auch wenn sie ziemlich aufgeregt ist heute. Aber sie wollte auch an dieser Stelle mal ihre Worte sagen, so was ihr so dazu einfällt, was sie sagen möchte. Und du darfst das ganz kurz und so, wie du es aufgeschrieben hast, jetzt tun, damit wir mal hören, warum du eigentlich dich taufen taufen lassen möchtest.
Ich freue mich, dass ich in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen werde. Ich werde auf einem neuen Niveau am Gemeindeleben teilnehmen. Jesus Christus ist mein Herr und Heiland. Ich werde ihm folgen und gehorchen. Ich werde sein Wort hören und lesen und nach den Geboten handeln. Jesus Christus ist am Kreuz für mich gestorben und auferstanden. Damit ist der Tod und Teufel besiegt. Gottes Lamm sühnt die Schuld der Welt. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht.
Liebe Claudia, da hast du viel schon mitgenommen, vieles, was du gehört hast, was dein Leben auch ein bisschen prägt. Ich möchte dir an dieser Stelle schon mal so einen Segen geben. In diesem Zeichen des Kreuzes, das ist das Zeichen von unserem Herrn Jesus Christus, möchte ich dich segnen. Denn er ist der, der den Tod überwunden hat und der auch all das überwindet, was uns immer wieder lähmt. Der soll über deinem Leben stehen. Und so bete ich, Herr unser Gott, wir bitten dich für die Claudia, die mit diesem Zeichen des Kreuzes gesegnet worden ist. Durch Jesus Christus gehört sie in dein Reich. Behalte, bewahre sie in deiner Nähe und in deinem Frieden. Schenk, dass dieser Tag der Taufe für sie wirklich auch ein Segen ist, der sie innerlich immer wieder mit dir verbindet und aufrichtet. Amen. Amen. So, Claudia, du darfst dich erstmal setzen an dieser Stelle. Die Taufe kommt ja noch. Und jetzt ist es so, wir wollen ein gemeinsames Lied singen. Das ist das Lied 551. Das Lied 551, die Strophen 1 bis 4. Das ist übrigens auch das Wunschlied von der Claudia zu ihrer Taufe.
515.
Ja, Entschuldigung. 515, wenn ich den Kopf schief halte, sehen die Zahlen anders aus.
Die Augen.
Ja, liebe Claudia, liebe Gemeinde, wir haben es auch schon vom Anfang von Deborah gehört. Wir feiern ja heute ein dreifaches Fest, also Taufe, Pfingsten, Abendmahl. Taufe und Pfingsten, das sind so zwei Sachen, die gehören sogar ziemlich dicht miteinander zusammen. Die haben was zu tun mit einem Anfang. Etwas beginnt ganz neu. Gott setzt etwas in Bewegung. Und das ist sowohl bei der Taufe da, dass jemand sagt, ich möchte mit Jesus leben, jetzt soll mein Leben einen ganz anderen Kurs haben, es soll einen ganz anderen Grund haben, es soll in ganz anderer Weise gelebt sein. Das ist so in dieser Taufe, der Missionstaufe, wenn Menschen erwachsen sind, eine Entscheidung treffen, da ist das so, es gibt auch die Kindertaufe, da kann das Kind das noch gar nicht sagen, das wissen wir. Da ist es dann der Wunsch der Eltern, dass das einmal so mit ihrem Kind sein möge und dass es diesen vorweggreifenden Segen Gottes doch empfangen möchte. Da kann man theologisch unterschiedlich drüber denken, streiten wir uns nicht. Taufe ist ein Anfang und Pfingsten fängt Gott an und sagt seiner Gemeinde, das waren ja die Jünger am Anfang, die erschrocken noch darüber waren, ein ganzes Stück, wie das jetzt weitergeht mit Jesus, der erst gestorben war, auferstanden war und natürlich steckte ihnen der Schreck noch in den Gliedern, der dann 40 Tage mit ihnen unterwegs war und dann ihnen aber auch sagte, ich bin dann bald nicht mehr da, ich bin dann nicht mehr greifbar für euch. Aber ich sende euch den Heiligen Geist und da müsst ihr warten. Und dann erst, wo dieser Heilige Geist zu Pfingsten kommt, da beginnt das mit der Gemeinde, dass die nach außen geht. Dass die anfangen, zu Menschen hinzugehen, dass in denen eine Bewegung drin ist, dass die Gott ganz groß machen. Am Anfang hat Jesus Gott groß gemacht bei seinen Jüngern und er war mit ihnen und die Jünger haben immer wieder auf Jesus geguckt und dann ist plötzlich die Gemeinde, der einzelne Christ und die Gemeinschaft der Christen dazu da, Gott groß zu machen. Das ist der Startschuss Pfingsten. Gott wird ganz groß gemacht. Was er für ein Herr ist, was er für ein guter, liebender Gott ist, der Menschen rettet aus einer Verlorenheit. Deswegen also Anfang und das hat also durchaus was mit einer Neugeburt zu tun und im Zusammenhang mit der Taufe reden wir immer wieder auch von diesem und im Zusammenhang mit dem, dass Christen den Geist Gottes empfangen, reden wir davon, dass etwas neu geboren wird. Wir reden von der Wiedergeburt. Und nun ist es ja so, wenn man so sagen will, die Taufe ein Stück weit als etwas, so eine Art Geburt, da beginnt etwas ganz neu, ein Kind kommt neu ins Leben rein. Wenn das jetzt diesen Mutterschoß durchbrochen hat und plötzlich auf der Welt ist und das Licht dieser Welt erkennt und plötzlich diese Luft dieser Welt atmen soll, ist das was ganz anderes. Und das Kind ist ja noch nicht deswegen neu, weil es einfach praktisch da ist. Es muss jetzt anfangen, diese neue Luft zu atmen. Es muss anfangen zu atmen und nicht mehr über eine Nabelschnur versorgt werden, so war das im Mutterleib. Und das ist vielleicht auch so ein Bild für diesen Anfang. Dieser Anfang kann ja gar nicht stehen bleiben, sondern da beginnt jetzt etwas, da muss was wachsen, da muss Luft rein, die ganz was anderes ist. Und das hat wieder sehr viel mit diesem Heiligen Geist zu tun, der uns zu Pfingsten versprochen, verheißen, der Gemeinde geschenkt worden ist. Dass Gott mit einer ganz anderen Kraft, mit einer ganz anderen Luft, also der Heilige Geist, das Pneuma, also dieser Hauch Gottes, dass der in ein Leben hineinkommt und dieses Leben plötzlich Kraft bekommt und atmet und Leben hat. Sonst kann dieses Kind gar nicht leben, was da auf die Welt gekommen ist. Und dazu möchte ich gerne mal einen Text lesen aus Römer 8, wo Paulus ein bisschen nochmal diese Notwendigkeit auch für die Gemeinde erklärt, was es bedeutet, eben mit einer neuen Luft, sage ich mal, zu leben. Wieder wirklich zu atmen und nicht irgendwo zu sagen, früher lief das immer über Nabelschnur, das muss jetzt auch so weitergehen. Das funktioniert nicht. Sondern da muss Gottes Geist in einem Menschen sein Raum haben, Leben schaffen. Und das kriegt der nicht aus sich. Und das hat er nicht, wenn er schon einfach nur geboren wurde. Und ich möchte mal aus Römer 8 lesen, die Verse 1 bis 11. Da beginnt Paulus, es ist ein sehr zentrales Kapitel im Römerbrief, so einer der theologischsten Briefe des Neuen Testaments, der uns Christen Wegweisung ist, wie unser Glaube, worauf der gründen soll. Da schreibt Paulus, es gibt also kein Strafgericht mehr über die, die zu Christus Jesus gehören. Das bewirkt das Gesetz, das vom Geist Gottes bestimmt ist. Es ist das Gesetz, das Leben schenkt. Durch die Zugehörigkeit zu Christus Jesus, es hat dich befreit von dem alten Gesetz, das von der Sünde bestimmt ist und den Tod bringt. Das alte Gesetz war machtlos. Es scheiterte an unserer irdischen Gesinnung. Deshalb sandte Gott seinen eigenen Sohn in Gestalt eines der Sünde ausgelieferten Menschen. Er sollte als Opfer für unsere Sünden dienen. So vollzog Gott das Strafgericht an der Sünde. Genau dort, wo sie sich auswirkt, im Menschen selbst. Das tat er, damit die Forderungen des Gesetzes an uns erfüllt wird. Denn jetzt ist unser Leben nicht mehr von unserer irdischen Gesinnung bestimmt, sondern vom Geist Gottes. Wer von seiner irdischen Gesinnung bestimmt ist, strebt nur nach irdischen Dingen. Wer aber vom Geist Gottes bestimmt ist, strebt nach dem, was der Geist will. Nach irdischen Dingen zu streben, bringt den Tod. Aber nach dem zu streben, was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Darum bedeutet das Streben nach irdischen Dingen Feindschaft gegen Gott. Es ordnet sich nämlich nicht dem Gesetz Gottes unter. Dazu ist es ja auch gar nicht fähig. Wer also von seiner irdischen Gesinnung bestimmt ist, kann Gott unmöglich gefallen. Aber ihr seid nicht mehr von eurer irdischen Gesinnung bestimmt, sondern vom Heiligen Geist. Denn der Geist Gottes wohnt in euch. Wer dagegen diesen Geist, den Christus gibt, nicht hat, gehört auch nicht zu ihm. Wenn Christus jedoch in euch gegenwärtig ist, dann ist euer Leib zwar tot aufgrund der Sünde, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Gott euch als gerecht angenommen hat. Es ist derselbe Geist Gottes, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Wenn dieser Geist nun in euch wohnt, dann gilt, Gott, der Christus vom Tod auferweckt hat, wird auch euren sterblichen Leib das Leben schenken durch seinen Geist, der in euch wohnt. Jetzt kann ich dazu natürlich nur ein paar ganz kurze Sachen sagen. Das ist ja ein sehr komplexer Text und er lohnt es sich, wirklich da sehr intensiver sich damit zu beschäftigen. Aber ich möchte mal sagen, hier geht es ja auch erstmal, Paulus macht hier einen ganz starken Anfang. Und er sagt nämlich, es gibt kein Strafgericht, also Luther sagt, keine Verdammnis. Da wird nochmal was anders deutlich, dass nämlich dieses Gericht nicht irgendetwas zur Folge hat, sondern die völlige Katastrophe, die völlige Zerstörung dessen, was Leben bedeutet, Verdammnis. Schluss, aus mit dem Leben, vorbei, keine Chance mehr, nichts mehr, gar nichts. Und da sagt der Paulus, es gibt kein Strafgericht für die, die zu Christus Jesus gehören. Und das, denke ich, ist ein ganz super Einstieg, ein super Anfang, wenn jemand hören darf, mit Jesus, da ist mir alles vergeben. Ich darf ganz frei leben, Gott begegnen, mit Gott unterwegs sein. Ich muss mir nicht über alles Mögliche Gedanken machen, was mir andere sagen, was ich mir selber gesagt habe. Ich muss nur auf das hören, Jesus hat für mich diese Schuld abgetragen. Er hat sie getragen. Und ich denke, das wäre doch schön, wenn eine Gemeinde ein Ort ist, wo vor allen Dingen deutlich wird, es gibt keine Verurteilung mehr. Wo wir Menschen begegnen, nicht in dieser Weise, dass wir lauter Urteile über sie haben. Nur leider muss ich ganz ehrlich sagen, und da gucke ich auch in mein eigenes Leben rein, merke ich, oh, da habe ich echt eine schwache Stelle. Wie viele Verurteilungen gibt es vielleicht? Verurteilungen. Es gibt eine Geschichte, die kommt irgendwo aus den USA. Ein Mann wuchs in einer kleinen Stadt in Amerika auf. Als Kind ging er mit seinen Eltern regelmäßig zur Kirche. In der Kirche, so ist das vielleicht in Amerika ein bisschen stärker als bei uns heute, in der Kirche wurde immer Hölle, Feuer und Schwefel gepredigt. Irgendwann als Jugendlicher entschied er sich nicht mehr mitzugehen. Er lebte sein Leben, tat alles dafür, ein ordentlicher und guter Mensch zu sein. Manches gelang ihm gut, manches gelang ihm nicht gut. Eines Tages fuhr er durch seine kleine Stadt und sah in einer kleinen Kirchgemeinde ein großes Banner hängen. Darauf stand keine Verurteilung. Jeden Tag fuhr er auf seinem Weg zur Arbeit am Banner vorbei, keine Verurteilung. Er holte seine Kinder von der Schule ab und las keine Verurteilung. Er fuhr einkaufen und las keine Verurteilung. Er glaubte es einfach nicht. Die Kirche verurteilt immer jemanden. Sie sucht immer einen Schuldigen. Mit jedem Tag, wo er das Schild sah, wurde er irgendwie auch ärgerlich. Das, was da stand, hatte er ja als Kirchenbesucher nie erlebt. Dann kam eine Woche, wo bei ihm alles auseinanderbrach. Ihm wurde gekündigt. Seine erste Frau wollte, dass er mehr auf die Kinder aufpasst. Seine neue Freundin machte ihm klar, dass sie so keine Beziehung führen könne und verließ ihn. Jeder schimpfte auf ihn. Als er wieder an dem Schild vorbeifuhr, wünschte er sich, dass die Verurteilungen aufhörten. Er fasste sich ein Herz und ging sonntags in diese Kirche. Der Gottesdienstleiter war schwarz gekleidet. Er öffnete den Gottesdienst mit der Liturgie. Am Ende der Liturgie sagte die Gemeinde, wir bekennen, dass wir falsche Dinge getan haben. Sofort dachte man, jetzt geht's wieder los. Jetzt kommt die Verurteilung. Die Liturgie ging weiter. Wir haben egoistisch gelebt, wir haben uns von unserem Nachbarn abgewandt, haben uns geweigert, anderen zu helfen und wir ignorieren den Schmerz dieser Welt. Der Mann geriet in Spannung. Er wartete jetzt nur noch darauf, dass der Pastor kam und diese Leute verurteilt. Er würde mit der Hölle drohen und schimpfen. Er würde ihnen klarmachen, dass nur gute Menschen in den Himmel kommen, denn in der Kirche wird immer verurteilt. Das wusste er aus seiner Kindheit. Aber es kam kein Pastor, es kam keine Feuer-Schwefel-Hölle-Predigt. Stattdessen ging die Liturgie weiter. Die Leute sagten, aber da ist keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Hat er sich verhört? Aber sie wiederholten sich, da ist keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, ist das so? Kann man das einfach so stehen lassen? So, diese Geschichte, das ist ja auch mehr erstmal so ein Aufreißer und wir wissen auch nicht, wie es ausgegangen ist. Aber erstmal ein ganz guter Start. Und dann ist natürlich auch deutlich, wenn es einen Ort gibt, wo Verurteilung aufhört, als Verdammnis, ein verdammendes Urteil, dann wissen wir, dass es aber auch einen Ort gibt, dass wir das brauchen. Also ich sage jetzt mal so, wir als Gemeinde reden von der Rettung. Wir sollten von der Rettung von Jesus reden. Aber wenn Jesus rettet, dann muss er ja von etwas retten, oder? Der kann ja nicht irgendwie kommen und retten und sagen, ja, hey, danke, mir geht's eigentlich gut. Du brauchst mich gar nicht retten. Ja. Das ist so wie der alten Oma über die Straße helfen, die gar nicht rüber wollte. Was soll das? Aber Jesus kommt, weil tatsächlich über unser Leben ein Verdammungsurteil existiert und wir brauchen eine Rettung. Aber da, wo wir Jesus haben und finden und zu ihm kommen und bei ihm sind, da dürfen wir wissen, in dieser Gemeinschaft hört Verurteilung auf. Das ist manchmal nicht einfach zu leben. Ich sage jetzt mal, es gibt ja doch noch viele, viele Dinge, die man auch vielleicht ansprechen müsste und sagen müsste, ist das gut, was du lebst? Und letztendlich macht das Paulus ja hier auch. Letztlich zeigt Paulus hier ja zwei Wege, auf wie man als Christ leben kann, wenn man so will. Der sagt nämlich, du kannst dich darauf völlig verlassen und kannst ganz aus diesem Zuspruch Gottes und aus der Gegenwart des Geistes Gottes leben, der dir das sagt, der in deinem Leben das bestätigt und dir immer wieder da rein hilft, da drinnen auch zu stehen und stehen zu bleiben. Oder du kannst sagen, ne, ich mach mal so mein Ding. Ich mache mal das mal so, also wie ich mir das so gedacht habe. Ja, das ist diese irdische Gesinnung, stand in unserer Basisbibel hier. Der Luther redet ja eigentlich vom fleischlich gesinnt sein, ne? Von dieser ganzen Natur. Und da wird noch was deutlich, ganz am Anfang wird hier in diesem Text erwähnt, dass es Gesetz gibt. Und da ist hier nicht einfach das mosaische Gesetz gegeben, sondern ein Gesetz, was über den Menschen steht, was wie ein Naturgesetz ist, eine Gewalt. Also ein Naturgesetz kann ich mich nicht entziehen, tut mir leid. Ich kann nicht in die Schwerelosigkeit fallen. Ich kann das mal, wenn ich mit dem Flugzeug ganz hoch fahre und das beschreibt so eine Parabel und irgendwo da oben gleichen sich dann da irgendwo so physikalisch die Kräfte auf und da kannst du für eine halbe Minute schweben oder so. Und dann geht das Flugzeug wieder runter. Aber du kannst nicht diesen Naturgesetzen entkommen. Und es gibt ein Naturgesetz, dass du vor Gott erscheinen musst und dass Gott total gerecht ist und dass Gott alles in deinem Leben sieht und kennt und weiß und dass du eigentlich mit deinem Leben, mit deinen Entscheidungen, mit deinen, wo du sagst, das mache ich so und das mache ich so und ich will das so und ich will dieses tun, dass du da scheitern wirst. Du wirst da scheitern. Du hast dort keine Chance, vor diesem gerechten Gott zu bestehen. Er wird sagen, hier stimmt was nicht in deinem Leben. Da ist ein Verdammnis. Also eigentlich vergleicht der Paulus das so ein bisschen, wenn ich mal einen Vergleich aufmache, wenn Leute mit dem Flugzeug irgendwie ganz hoch fliegen, machen ja manche und springen dann alle raus. Ja? Ich meine, die haben natürlich einen bestimmten Teil dabei, so einen Fallschirm. Aber stellt euch mal vor, im Grunde sagt der Paulus, wir leben unter diesem Gesetz der Sünde. Jeder Mensch, also der Christ doch auch, jeder Mensch. Und da ist eine Schwerkraft. Und die zieht dich an von einem Riesenkörper, das ist jetzt die Erde, die zieht dich an und du näherst dich immer mehr der Erde. Du fällst, je weiter oben du hast, umso mehr Zeit hast du. Aber du fällst und du weißt, wenn du zum Schluss da unten ankommst mit der Geschwindigkeit, zerschellst du. Da ist nichts mehr. Das ist ein Naturgesetz. Dieses Naturgesetz kann keiner aufheben. Aber es gibt ja, jetzt stellt euch mal vor, Leute springen da oben einfach so raus und sagen, ich fliege. Hey, ich habe eine Technik, ich weiß, wie ich fliegen kann. Ich bin total stabil und ich habe hier vielleicht sogar so ein paar Fledermaus-Dinger und da kann ich richtig surfen durch die Luft, also wie so ein Flugzeug. Aber in Wirklichkeit falle ich. Ich falle immer weiter. Ich falle und ich falle. So gibt es Leute, die sagen, hey, ich habe da irgendwie ganz tolle Eigenschaften und ich surfe durch die Luft und ich beherrsche die Situation, aber sie fallen. Menschen können ganz Gutes tun, super Gutes, aber sie fallen. Sie stehen unter dem Naturgesetz, dass sie vor Gott nicht bestehen werden, weil sie in ihrer ganzen Natur eigentlich zu Gott sagen, ey, bitte lass mich in Ruhe. Ich habe so meine Sachen. Die sind für mich ganz wichtig, die finde ich ganz interessant. Und jetzt ist die Möglichkeit, dass wir Christ sind, dass wir in der Gemeinde sind und dass wir äußerlich Formen aufnehmen und christliche Prägungen aufnehmen und reden wie Christen und machen wie Christen, aber wir sind nicht neugeboren. Gottes Geist hat unser Leben nicht verändert. Gottes Geist, der ist irgendwie... Ich habe mal ein frommes Gemüt, ich habe eine fromme Stimmung, aber eigentlich habe ich nichts verstanden von dem, was Gott will. Und ich distanziere mich auch davon. Solche Leute gibt es auch, die sind auch aus diesem Flugzeug und die stehen auch unter diesem Gesetz der Sünde und der Paulus sagt hier, ihr werdet zerschellen. Wenn ihr denkt, durch euer bisschen Gutsein, durch euer bisschen Frommsein, durch euer bisschen irgendwie christliches Tun, könntet ihr vor Gott bestehen, ihr werdet zerschellen. Ihr steht unter der Verdammnis. Aber nur durch dieses Vertrauen auf Jesus, nur durch diese Hingabe an Jesus, nur dadurch, dass Gottes Heiliger Geist in deinem Leben was ganz Neues schafft, was nicht mehr deinen Willen in den Mittelpunkt stellt, sondern was Gottes Willen in den Mittelpunkt stellt in deinem Leben. Wo Jesus in der Mitte deines Lebens ist, in allen Fasern deines Lebens von Bedeutung ist, da bist du unsichtbar ausgestattet, ich sag jetzt mal mit so einem Fallschirm. Gott hebt die Naturgesetze nicht auf, aber es gibt ja Naturgesetze, die sozusagen auch existieren, und das wäre zum Beispiel der Luftwiderstand beim Fallschirm. Es gibt eine Erdanziehung und es gibt eine Beschleunigung, die dich auf die Erde schlagen lässt. Und ein Fallschirmspringer weiß, es gibt eine ganze Menge Stoff, der ganz viel Luftwiderstand macht, und der wird diese Erdanziehung praktisch ausbremsen. Und ich werde ganz langsam unten aufkommen und ich werde leben. Und so ist das mit dem Heiligen Geist, das hat ja auch mit Luft, wo Gott in diesen Geist trägt. Wo der unter meinem Stoff, was auch immer mein Glaube ist vielleicht, wo der dich, mich trägt und durchträgt, und ich werde unten ankommen. Da, wo alles hinfährt, wir werden alle vor Gott erscheinen. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Aber ich werde dort nicht zerschellen, sondern ich habe mich ganz auf das verlassen, was Gottes Geist in mein Leben gelegt hat, was Gott mir geschenkt hat. Ich habe mich ganz dem hingegeben. Ich habe mich in diese Seile reingehängt und nicht auf mein Leben gesetzt und mein Können und mein Tun und mein Besserwissen, sondern ich habe mich ganz an Jesus gehalten und von ihm her tragen lassen. Und das beschreibt Paulus hier eigentlich. Und dadurch ist Leben, nur dadurch ist Leben. Nur dadurch finden wir diesen Frieden dann auch bei Gott. Finden wir auch Freude bei Gott. Und leider ist es so, dass viele Christen aus ihrem Christsein einen unwahrscheinlichen Krampf machen. Und da gibt es ein paar Möglichkeiten. Ich kann sagen, ey, hör mir auf, das ist echt alles Quark. Und dann haue ich das in die Tonne irgendwann. Oder ich kann sagen, ich passe das so ein bisschen an. Ich suche mal so meine Phase raus, das, was mir so gefällt, das nehme ich alles mit, das soll für mich gelten, der Rest soll für mich nicht gelten, das ist ein ganz alter Kram, der muss gar nicht mehr gelten. Gottes Wort, das baue ich mir so, wie ich das will. Und auch das ist Leben aus deinem eigenen Können, Leben aus deinem eigenen Wollen, Leben aus deinem eigenen Gesetz, und es steht unter dem Gesetz der Sünde und du wirst fallen und zerschellen vor Gottes Gerechtigkeit. Wirst du nicht Bestand haben. Nur wo du dich da wirklich diesen Jesus an ihn hängst und ihn Herr sein lässt und sein Wort sehr ernst nimmst und ihm folgst und lieb hast, da wirst du Freude haben und Friede im Glauben. Wer ohne den Heiligen Geist lebt, der ist wie einer, der sich ein tolles Auto, sozusagen das Christsein, zulegt mit einem tollen Motor und dann immer das Auto schiebt. Der wird irgendwann sagen, so eine Scheißkarre, ist die schwer. Ohne das geht es viel besser. Aber wer diesen Heiligen Geist, diese Kraft Gottes in seinem Leben gelten lässt, das, was Gott sagt, das hat eine Geltung, das glaube ich, da halte ich mich ganz fest dran, ich vertraue darauf, der wird merken, wie dieser Geist ihn trägt. Auch wo er schwach ist, wo er schwankt manchmal und wankt und versagt, er wird ihn aufrichten, aber er wird mich zurechtbringen. Er wird mich zurechtbringen. Und darum geht es, denke ich mal, das sind so ein paar Gedanken, die hier zu diesem Wort Gottes gekommen sind. Und ich denke mal, das darf die Claudia auch so wissen. Sie darf so wissen, der Heilige Geist, den machen wir nicht mit der Taufe. Der Heilige Geist ist ein Geschenk Gottes, der dir geschenkt ist. Und ich denke, wenn ich so in dein Leben gucke, was da geschehen ist, dass da schon Gott geredet hat. Das ist da, wo wir für Gottes Reden offen sind, wo wir uns ihm zuwenden, wo wir anfangen, wirklich vertrauensvoll ganz mit Jesus zu leben. Da wirkt der Heilige Geist. Da kommt er in unser Leben und füllt es aus. Und dazu ruft Paulus auf, dass wir uns nicht auf was Falsches verlassen. Und wir können fromm sein und christlich sein und können völlig irgendwie kraftlos irgendwo den Gesetzen dieser Welt folgen. Und haben keine Kraft, ihnen zu widerstehen. Oder der Heilige Geist stärkt uns und ermutigt uns und gibt uns Kraft, wirklich das zu tun, was Gott will. Und wir werden, und da steht dann, Gott hat bei dem einen keinen Gefallen, aber an dir soll er Gefallen haben. Und er soll sagen, super, Claudia, super. Nach deinen Mitteln und nach dem, was ich in dein Leben gelegt habe, lebst du und das ist gut und das reicht. Das ist gut. Amen. Ich möchte beten an dieser Stelle. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns nicht irgendwie alleine zurücklässt, sondern dass du uns durch deinen Heiligen Geist, den du uns in der Begegnung mit deinem Wort, den du uns im Glauben und Vertrauen auf Jesus Christus, den du uns im Gehorsam, seine Wege zu gehen, schenkst, dass du uns darin trägst und erhältst und bewahrst. Es liegt nicht an unseren Können und an unseren Machen, sondern es liegt daran, dass du etwas in uns bewirken willst. Wir sollen dir aber vertrauen, wir sollen uns dieser deiner Kraft überlassen. Dazu hilf uns und schenk, dass wir das neu fassen und glauben und mit dir leben. Und wir bitten das auch über Claudias Leben, dass sie einfach so diese Kraft des Heiligen Geistes auch erleben, spüren, empfangen kann durch deine Güte und Treue. Und dass sie aus Glauben leben kann. Herr, du siehst, wie oft wir so ein Stück weit uns auf uns selber versucht sind, immer wieder uns auf uns zu verlassen und wie uns das runterzieht, wie uns das mutlos macht, wie uns das erschreckt und über allem, was in dieser Welt geschieht. Und dann haben wir keinen richtigen Halt, kein richtiges Getragensein, keine richtige Ermutigung mehr. Bewahre uns dort, hilf uns dort, mit dir zu rechnen und zu leben. Auch heute. Amen.